Schönen Tag an alle Hörerinnen und Hörer und willkommen zum ersten Part des wahrscheinlich besten Podcasts, wenn es ums Thema Drama geht. Mein Kaktus heißt Michael und heute wird es um das Drama Emilia Galotti gehen. Und ohne länger Zeit zu verlieren, würde ich vorschlagen, anzufangen. So, kurz, falls jemand das Drama noch nicht kennt oder es schon vergessen hat, hier ein kleiner Breakdown, um was und vor allem um wen es denn geht. Die wichtigsten Akteure in dem Drama sind Emilia Galotti, ihre Eltern Odoardo und Claudia, sowie ihr Verlobter Graf Appiani, der Prinz Hitore von Consala, sein Kammerdiener Marinelli und seine frühere Liebe Gräfin Orsina. Natürlich gibt es noch ein paar andere Nebencharaktere, aber die sind komplett unwichtig und wie man so schön sagt, komplett egal. Nun, worum geht es denn eigentlich? Eines Tages trifft der Prinz auf die ach so schöne, ach so wunderbar und ach so fappbare Emilia und bekommt sie seit diesem Tage nicht mehr aus seinem Kopf. Der Dude denkt nur noch an sie. Er lässt sich von Gedanken an sie ablenken und der bloße Name Emilia triggert schon gewisse Gefühle in ihn. Was sagt uns das? Der Dude hat sich komplett verliebt. Er hat einen richtig krassen Crush, genauso wie Britney Spears, nur dass der Prinz nicht am Bluffen ist. Da kommt natürlich die Nachricht, dass Emilia demnächst heiraten soll, nicht so gut an. Deswegen willigt er auch auf den Vorschlag seines Kammerdieners, das Problem zu lösen, ein. Und während Marinelli natürlich versucht, seinen richtig krassen Masterplan in Bewegung zu setzen, geht der Prinz nochmal selbst fort, ohne Jan Bescheid zu sagen, um nochmal ein Gespräch mit Emilia zu führen und zu versuchen, sie halt selbst für ihn zu gewinnen. Dieser Versuch schlägt natürlich kläglich fehl. Die Emilia hat gar keinen Bock auf den Typen und verzieht sich direkt von ihm und bricht komplett verstört nach Hause ein, findet da ihre Mutter, erzählt ihr natürlich, was komplett geschehen ist. Und die Mutter natürlich auch komplett verstört. Jedoch besprechen sie, dass sie dem Vater nichts von dieser Situation berichten, da der Vater ein richtig tugendhafter Dude ist, was in der Zeit eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Dazu kommen wir aber gleich. Wie gesagt, der Typ ist richtig Tugend, richtig auf Ehre und so weiter, richtig bürgerlich. Und da würde die Nachricht, dass Emilia im Hause Gottes mit einem Prinzen gesprochen hat, bei dem gar nicht gut ankommen. Wahrscheinlich würde der auch noch an einem verdammten Herzinfarkt sterben. Deswegen schweigen sie über diese Situation und zusammen mit dem Graf Appiani, der nach einiger Zeit auch dazu stößt, bereiten sie sich auf die bevorstehende Hochzeit vor. Und während sie sich auf die Hochzeit vorbereiten, taucht Marinelli auf und zunächst schmeichelt er dem Grafen und sagt, wie mutig er ist, wie gut er ist, wie sehr er ihn doch mag. Und dann, wenn er denkt, dass er den Grafen genug fertig mariniert hat, Marinelli mariniert, nachdem er glaubt, den Grafen genug mariniert zu haben, berichtet er ihm, dass der Prinz einen sehr wichtigen Auftrag für ihn hat und er deswegen unbedingt nach Massa reisen muss. Der Graf hat natürlich gar nichts von dieser Nachricht. Und er sagt ganz klar, nein, er tut es nicht. Er wird auch ziemlich wütend und es wird leicht beleidigend. Also so beleidigend, wie es halt im 18. Jahrhundert sein kann. Da kann ich nicht mal ein Beispiel dazu bringen, was die halt, der Affe, die nennen sich gegenseitig Affe und das ist genauso krass wie in Rap-Battle heutzutage. Anyway, der Marinelli, dem wird komplett abgesagt. Der Graf besteht darauf, in Gustale zu bleiben und natürlich zu heiraten. Daraufhin berichtet Marinelli dem Prinz natürlich von seinem Scheitern. Der Prinz ist auch komplett wütend und enttäuscht. Natürlich, Marinelli hat ihm versprochen, die Emilia zu bringen, aber bringt ihm nur solche Nachrichten. Aber Marinelli versichert dem Prinzen, er werde Emilia auf jeden Fall bekommen, denn Marinelli habe bereits einen zweiten Plan. Und zur selben Zeit, in der er das sagt, wird dieser auch ausgeführt. Und zwar überfallen Marinellis Handlanger die Kutsche mit der Hochzeitsgesellschaft. Dabei wird Appiani tödlich verletzt, wodurch er stirbt. Einer der Diener Marinellis bringt daraufhin Emilia zum Lustschloss des Prinzen, wo sich in der Zeit der Prinz und Marinelli aufhalten. Und sie sagen ihr, dass sie auf jeden Fall da bleiben soll, denn die Prinzessin Emilia ist komplett aufgeregt, macht sich Sorgen um ihre Mutter, macht sich Sorgen um den Graf. Sie will unbedingt los, aber der Prinz und Marinelli versuchen sie so gut es geht zu beruhigen, sperren sie in ein Nebenzimmer, wo sie auch einschläft. Einiger Zeit später kommt dann Emilias Mutter ins Schloss. Sie hat natürlich gesehen, wie der Graf gestorben ist, und langsam aber sicher fängt sie an, das Spiel, was Marinelli am Führen ist, zu durchschauen. Und da der Prinz gar keine Ahnung davon hatte, was Marinellis Plan sei, hat er befürchtet, dass der Mord des Grafen auf ihn gehängt wird. Inzwischen ist auch seine frühere Liebe im Schloss eingetroffen, und zwar die Gräfin Orsina. Sie verlangt natürlich Erklärung, warum er nicht auf ihre Briefe geantwortet hat. Und der Prinz weicht diesem sehr geschickt aus, indem er Marinelli vorschickt. Und von Marinelli erfährt die Gräfin, dass die vermeintlich gerettete Emilia und ihre Mutter beim Prinzen sind. Die Gräfin, die weiß, dass der Prinz in Emilia verliebt ist, hat das Spiel von Marinelli direkt durchschaut und weiß sofort, dass am Tod vom Graf Appiani der Prinz und wahrscheinlich auch Marinelli schuldig sind. In diesem Moment, wo sie das auch checkt, trudelt Emilias Vater Odoardo auf dem Schloss ein. Er ist natürlich auf der Suche nach seiner Frau und seiner Tochter und natürlich seinem Schwiegersohn, denn er hat davon gehört, dass die Karawane überfallen wurde, und Odoardo ist klar, welches Schicksal Emilia erwartet, wenn der Prinz sie zu seiner Geliebten macht. Und deswegen will er sie so schnell wie möglich einfach aus diesem Schloss bringen. Und die Gräfin Orsina sind derweil auf Rache wegen ihrer vermähten Liebe. Deshalb drängt sie Odoardo einen Dolch auf, den sie ganz zufällig dabei hatte, und erzählt ihm natürlich die ganze Geschichte, wie es abgelaufen ist, dass der Graf tot ist und alles nur wegen dem Prinzen, und der Prinz will Emilia verführen, sodass sie jetzt auch zu ihm dann ins Schloss kommt. Und der Dolch, die Orsina gibt den Dolch an Odoardo, damit er sich am Prinzen rächt für seinen Schwiegersohn und natürlich für Orsina, aber das sagt sie natürlich nicht. Und Odoardo schickt seine Frau mit der Gräfin Orsina in die Stadt, damit sie von nichts mitbekommen. Er selbst bleibt im Schloss, wo sich auch Emilia aufhält. Von hier will er sie später in ein Kloster bringen, weil er und Odoardo hofft, dass der so erzwungene Verzicht auf Emilia für den Prinzen eine schlimmere Strafe sei als sein eigener Tod. Der Prinz und Marinelli versuchen, das Ganze natürlich zu verhindern. Natürlich, ihr ganzes Ziel war Emilia, und jetzt wird sie ihnen einfach so aus der Hand gerissen. Und sie versuchen das zu verhindern, indem Marinelli sich eine Geschichte ausdenkt, dass Emilia ihre Unschuld an irgendeinen random Typen verloren hat. Und das trifft Odoardo natürlich richtig, richtig krass. Denn Odoardo, wie ich schon sagte, ist ein ziemlich tunhafter Typ, ein ziemlich religiöser Typ. Und seiner Tochter wurde einfach die Unschuld genommen vor der Hochzeit. Und das geht natürlich gar nicht. Und er glaubt es auch direkt. Und deswegen soll Emilia vor Gericht gestellt werden. Und bis zur Verhandlung soll sie halt beim Kanzler des Prinzen in der Stadt wohnen. Getrennt von der Mutter und vom Vater. Und Odoardo ist komplett einverstanden damit, weil er halt glaubt, dass seine Tochter komplett keine Ehre hat. Jedoch in der zentralen Szene, in der er nochmal ein ruhiges Gespräch mit Emilia 1:1 haben kann, berichtet ihm Emilia ruhig und ganz gefasst, dass ihr Verlobter tot ist und sie noch ihre Gewissheit hat. Also, es ist alles gut. Ihre Ehre ist noch bei ihr. Und es gelingt ihr auch, den Vater zu überzeugen, dass die Unschuld bei ihr ist. Sie ist nicht irgendwie fremdgegangen oder hat ihre Unschuld einfach noch nicht verloren. Und da Emilia einfach weiß, dass sie dem Charme des Prinzen, dass sie da einfach nicht Nein sagen kann, dass sie kurz davor ist, ihre Ehre zu verlieren, will sie sich halt selbst umbringen. Jedoch reißt der Vater den Dolch aus ihrer Hand im letzten Moment, aber nachdem sie sich wirklich bei ihm nochmal beschwert und sagt, sie kann das wirklich nicht, tötet Odoardo seine eigene Tochter, einfach um ihre Ehre beizubehalten. Denn wie er selbst sagt und wie die Moral des Ganzen ist, besser man stirbt ehrenhaft, anstatt seine Ehre komplett zu verlieren. Der Prinz ist natürlich auch komplett entsetzt, genauso wie Marinelli. Und Odoardo ist auch bereit, für seine Tat vor Gericht zu verantworten. Aber der Prinz gibt Marinelli die ganze Schuld, er nennt ihn Teufel und verbannt ihn auch aus der Stadt. Das war die kurze Zusammenfassung, was denn alles in diesem Drama passiert. Und bevor ich jetzt zum zeitlichen Kontext komme, um das Ganze, damit man das Ganze mit dieser Tugendhaftigkeit, mit dieser Bürgerlichkeit, die vom Vater dargestellt wird und diesen ganzen ekligen Adel, der richtig bäh ist, die halt im Prinzen verinnerlicht ist, würde ich noch gerne ein paar Worte über das verlieren, worauf Emilia Galotti basiert. Denn Emilia Galotti ist keine originale Idee von Lessing. Sie basiert nämlich auf einer römischen Geschichte, die Virginia heißt. Ein paar Worte zu dieser Geschichte. Das ist eine tragische Geschichte, genauso wie das Drama eine Tragödie ist. Und in Virginia wurde von einem römischen Historiker Livius überliefert und sie spielt sich im 5 Jahrhunderte vor Christus ab. Zu der Zeit gibt es im Römischen Reich eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Ständen, den Patriziern und den Plebejern. Die Patrizier waren im Allgemeinen die Oberschicht, die Reichen, die alles hatten, die das Land besaßen. Und die Plebejer waren einfach das normale Volk, sozusagen die Unterschicht. Und das spiegelt nochmal die Zeit wieder, in der Lessing lebte, denn da gab es auch den Adel und das normale Volk. Und da ein weiterer Grund wahrscheinlich, warum Lessing diese Geschichte ausgesucht hat. Und der einflussreiche Patrizier, das ist jetzt, worum es in der Geschichte Virginia geht, der einflussreiche Patrizier Appius wollte die Plebejerin Virginia für sich haben, genauso wie der Prinz Emilia für sich haben wollte. Aber die junge Frau war halt auch bereits an einen Plebejer verlobt und deswegen spann Appius eine Intrige. Und als Resultat davon sollte Virginia ihm als Sklave gehören. Er rufte dann einen Freund von sich noch her, der halt Richter war, und der sollte sie halt ihm zusprechen. Und in einer Verzweiflungstat erstach Virginias Vater sie, um ihre Freiheit zu retten. Der Tod Virginias löste dann im Nachhinein eine Revolte im Volk aus und Appius wurde hart verhaftet und er selbst beging dann Selbstmord. Man kann sehen, dass Lessing verdammt nochmal unkreativ war, aber nein. Man sieht auf jeden Fall die Ähnlichkeit dieser beiden Geschichten. Halt, eigentlich sind sie genau dasselbe, nur nochmal in einem anderen zeitlichen Kontext und mit ein paar anderen Charakteren. Denn Lessing hat schon ein paar Charaktere natürlich umgeschrieben und hinzugemacht. Jetzt zum zeitlichen Kontext, in dem Lessing lebte. Um nochmal so einen kleinen Vergleich vorzustellen. Das damalige Deutschland, man muss sich das vorstellen, es war ein 30 Jahre langer Krieg. Und der 30 Jahre lange Krieg war schon vor 100 Jahren. Und immer noch verspürten die Menschen damals die Auswirkungen. Das Land war komplett verwüstet, die Bevölkerung war nur noch halb so groß wie zu Beginn des Krieges und Deutschland war in unzählige kleine Kleinstaaten zersplittert. Und in diesen Kleinstaaten herrschten natürlich die Fürsten. Sie regierten ganz nach dem Vorbild des französischen Sonnenkönigs Ludwig des 14. Die Fürsten mussten sich vor keiner Verfassung rechtfertigen, da es sowas nicht wirklich gab. Doch das Zeitalter der Aufklärung, in dem sie lebten, blieb nicht ohne Einfluss auf die Fürsten. Auch sie wollten Teile Geistesbewegung sein. Sie eiferten sich als Bauherren, als Kunstsammler und Kunstförderer. Wie wenig ich diese scheinbare Kulturinhaberei mit tatsächlich Aufklärung handeln zu tun hat, zeigt sich an Lessings Figur des Prinzen wieder. Denn er kaufte selbst verschiedene Bilder. Er kaufte Bilder, stellte Bilder in Auftrag und war selbst, aber war trotzdem ein egoistischer Fürst, der nur an sich gedacht hat, der nur seine eigenen Interessen verfolgt hat. Und die Fürsten des 18. Jahrhunderts sahen sich einerseits der Hofgesellschaft und andererseits dem immer stärker werdenden neuen Bürgertum gegenüber. Während das Bürgertum wirtschaftlich an Einfluss gewann, blieb es politisch völlig machtlos. Es wurde von den Fürsten beherrscht. Auch dieser zeitspezifische Konflikt zwischen Adel und Bürgertum spiegelt sich in Lessings Stück wieder. Wo spiegelt er sich wieder? Da bekämpfen sich die Menschen noch nicht. Er spiegelt sich wieder in den Charakteren des Prinzen, wie ich schon gesagt habe. Der Prinz, der egoistisch handelt, der von Lessing so auch geplant war. Er wollte den Adel schlecht darstellen. Und Rolle des Vaters. Ein Ehrenmann in allen Bezügen. Ein tugendhaftiger Typ. Einer, der alles richtig macht. Wirklich ein guter Mensch, würde man sagen. Und der wird halt gut dargestellt. Und der Prinz im Gegensatz nicht. Und da sieht man halt diesen Konflikt. So. Jetzt, wo das auch geklärt wäre, nachdem wir jetzt wissen, was in Emilia Galotti geschieht, worauf es basiert und in welchem zeitlichen Kontext es geschrieben wurde. Warum versuchen wir denn es jetzt nicht in ein anderes Genre zu führen? Denn jetzt, wo man den zeitlichen Kontext kennt, so halt drüber nachdenken, ist es überhaupt möglich, solch ein Drama in ein anderes Genre zu bringen, ohne aber den zeitlichen Kontext zu verlieren? Mit zeitlichen Kontext meine ich nicht nur den Konflikt zwischen Bürgertum und Adel, damit meine ich auch die Zeit an sich. Wäre es möglich, die Geschichte in einem anderen Genre zu schreiben, aber halt noch in dieser Zeit zu bleiben? Zum Entschluss bin ich gekommen, dass es genau das ziemlich problematisch ist, da es wirklich schwer ist, Charaktere, die halt so denken, halt einerseits sehr tugendhaftig und andererseits adelig, egoistisch, selbstdenkend. Und deswegen habe ich versucht, ein paar Jahre nach vorne zu gehen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass Emilia Galotti ein wunderschönes Detektivbuch abgeben würde, in dem Menschen, also dazu geschriebene Charaktere, es müssen nicht viele sein, es reichen zwei dazu geschriebene Charaktere, zum Beispiel Sherlock Holmes und sein getreuer Helfer Watson, die den Mord Appianis aufklären oder versuchen aufzuklären, und der Prinz und Marinelli versuchen weiterhin krasse Intrigen zu schieben, um sie von ihrer Spur abzuschlagen oder sie anderweitig zu verwirren oder so. Das wäre möglich, ohne sogar viel vom Drama zu verlieren, ohne die Moral umschreiben zu müssen und wie ich schon sagte, ohne halt wirklich auch diesen Vibe, den Lessing auch mitgeben wollte, zu verlieren. Denn beim Verändern des Buches oder eines Buches, wenn man es in ein anderes Genre schreibt, dann ist es schon wichtig, auch meiner Meinung nach den Vibe beizubehalten, damit das Buch immer noch die Gedanken des Originalautors weiterbringt. Genauso wie Lessing es geschafft hat, die Gedanken von Livius rüberzubringen. Er hat ja mäßig die Geschichte Virginia in ein für sich modernes Drama umgeschrieben, ohne den Sinn zu verlieren. Und das ist schwer. Und meiner Meinung nach ist ein Detektiv perfekt dafür. Also, nachdem das auch geklärt ist, würde ich vorschlagen, langsam zum Schluss zu kommen. Aber bevor ich das Schlusswort von mir gebe, würde ich natürlich noch meine eigene Meinung zu dem Drama äußern. Und ich glaube, nach dem ganzen Blibla-Blub könnte man schon merken, dass ich schon ein bisschen aufgeregt bin auch. Aber das zeigt halt, was ich von dem Drama wirklich halte. Denn meiner Meinung nach ist dies ein ziemlich gelungenes Stück. Natürlich kommt es mit ihren Nachteilen, wie eine eher schlechte Lesbarkeit, vor allem für den modernen Menschen heutzutage. Aber das lässt sich auch ganz leicht gerade biegen. Man kann sich ja auch einen Podcast ein Hörbuch anhören und mitlesen zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel bei meinem zweiten Lesedurchgang gemacht, um das Stück natürlich weiter zu verstehen. Aber das Drama bietet einfach eine gute Erzählung, der man schon gut folgen kann, wo man alles nachvollziehen kann. Und betonen will ich natürlich die Rolle des Marinellis und allgemein seine Storyline, die wirklich sehr interessant ist, da Marinelli ein intriganter und spannender Charakter an sich ist. Er hat mir absolut gefallen und ist auch mein absoluter Lieblingscharakter in dem ganzen Stück. Und das Drama bietet auch eine gute Moral, die wahrscheinlich vor allem damals auch noch ziemlich mutig war, wenn man bedenkt, für wen Lessing das Drama verfasst hat. Denn er hat es ja erstmalig aufführen lassen zum Geburtstag einer Adligen und wirklich ein Stück, in dem der Adel schon stark kritisiert wird. Es ist natürlich komplett mutig, so etwas zu machen. Und ich lasse es mehrmals, das ganze Stück. Und ich glaube, das sagt schon alles aus. Also, ich hatte Spaß und Freude an dem Buch. Und ja, ich hoffe, jeder, dem es interessant wird, der es durchlesen wird, wird es natürlich auch interessant finden. So, dann bedanke ich mich natürlich für die Aufmerksamkeit, die man mir geschenkt hat. Und wünsche noch einen schönen Morgen, eine gute Nacht oder einen guten Resttag. Das war's mit dem Podcast. Mein Kaktus heißt Michael. Vielleicht kommt ja irgendwann eine weitere Episode. Man weiß es nicht. Tschüss.
Oh, thank you.